Ja, Meppen ist zu dem Zeitpunkt mein Herzensverein gewesen oder ist es grundsätzlich auch immer noch. Und habe dann für mich den Entschluss gefasst, den nächsten Schritt zu machen, weil es natürlich auch eine finanzielle Ausgangslage war, die für mich ein Stück weit auch wichtig war.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Hagebaumarkt Mayrose. Egal ob renovieren, bauen oder gestalten, in Meppen und Haaren bekommst du alles, was du für dein Projekt brauchst. Hagebaumarkt Mayrose. Zusammen geht das.
Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast der NOZ.
Moin, liebe Fans des SV Meppen, herzlich willkommen bei Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast. Ich bin Christoph Schillingmann, Emsland Sportredakteur der NOZ. Und ich darf euch heute zur 65. Folge von Rasenschnack begrüßen. Mein Gast ist ein Aufstiegsheld von 2017, der zweimal beim SV Meppen gespielt hat. Insgesamt hat er 139 Spiele, 34 Tore und 20 Vorlagen für die Emsländer erzielt. Insgesamt kommt er auf 126 Drittligaspiele und 75 in der Regionalliga Nord und West. Ich finde, es sind starke Zahlen und mein Gast ist Marius Kleinsorge. Moin Marius, schön, dass du da bist.
Moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja Marius, ich möchte heute natürlich mit dir über die letzten Wochen jetzt der Saison beim SV Meppen sprechen, über die Saison des SV Meppen, natürlich auch über deine Fußballkarriere und natürlich blicken wir auf das nächste Heimspiel gegen den Bremer SV, wo es natürlich möglich ist, dass der SV Meppen aufsteigen kann. Starten wir mal. Wie intensiv verfolgst du die Spiele des SV Meppen noch?
Ja, also ich versuche schon, das eine oder andere Spiel da zu sein, weil es einfach so ist, dass ich gerne ins Stadion gehe, weil man ja auch noch ein paar Jungs kennt, die ja grundsätzlich noch hier spielen. Und demnach ist es bei mir so, wenn es zeitlich, beruflich und auch privat passt, dann komme ich gerne ins Stadion und versuche es natürlich so oft wie möglich wahrzunehmen.
Ja, ich meine, dass ich dich gegen Norderstedt im Stadion gesehen habe, ne?
Ja, genau.
Ja, war natürlich eine starke erste Halbzeit, ne?
Ja, ich habe tatsächlich nicht ganz so viel mitbekommen, weil ich eher am Bierstand stand, ein bisschen gequatscht habe, aber das, was man mitbekommen hat, war ja sehr, sehr gut, ja.
Ja, stand schnell 14-0, dann haben sie, glaube ich, kurz vor der Halbzeit noch den Gegentreffer kassiert. Nach der Pause ist ja nicht mehr viel passiert, aber reichte dann ja für den Tag, ne?
Ja, am Ende braucht man ja auch nur die erste Halbzeit, das war so ein bisschen ähnlich wie bei uns die Jahre. Wir haben immer relativ schnell die erste Halbzeit irgendwie 3-4-0 geführt und dann kann man auch ein paar Kräfte sparen.
Das konnten sie letzte Woche nicht, als sie ganz spät mal wieder das Spiel gedreht haben. 2-1 in der 89. Minute hat Simon Engelmann das Tor gemacht. Da konnten sie keine Kräfte sparen. Da musste wirklich bis zum Ende Vollgas geben. Ist das so eine Stärke vom SV Meppen diese Saison, dass sie bis zum bitteren Ende an sich glauben und dann noch Spiele drehen können?
Ja, ich glaube schon. Also am Ende ist es so, wenn du hier zu Hause spielst, ist es ja eh ein Faktor. Das hat man in den letzten Jahren immer gesehen, dass du, wenn du kurz vor Schluss noch vielleicht einen Anschlusstreffer oder einen Ausgleich erzielt hast, dass du das Stadion mitnimmst. Am Ende ist das auch ein bisschen bekannt hierfür. Und es spricht einfach grundsätzlich auch für die Mannschaft. Also dass sie jederzeit daran glauben, dass sie das Spiel noch drehen können, dass sie es gewinnen können. Und man hat es ja jetzt in dieser Saison gesehen, egal ob es jetzt Bremen war, wo ich auch hier vor Ort war, Jeddelo, jetzt dann noch das Spiel, was du angesprochen hast, ist es einfach so, dass es auch irgendwann nicht mehr Matchglück ist, sondern auch irgendwann eine gewisse Qualität ist. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt, was sie machen, um das große Ziel zu erreichen.
Ja, gegen Flensburg war das. Also ich fand es beeindruckend, auch schon kurz vor Ostern in Schöningen, mit was für einer Geduld sie auch spielen. Also auch wenn es mal lange 0-0 steht oder wenn es mal auch 0-1 steht, dann bleiben die ruhig. Ich habe mit Jonas Fedel nach dem Spiel darüber gesprochen. Er hat auch gesagt, ja, wir spielen es geduldig aus, auch wenn es dann sich anfühlt wie ein Handballspiel. Ne? Wenn sie dann gegen 11 Gegner, die gefühlt im eigenen Strafraum stehen, spielen müssen. Aber ja, sie bringt es dann immer noch durch und auch die Spieler, die von der Bank kommen, die entscheiden dann die Spiele, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Erfahrung in der Saison jetzt, ne? Also ich glaube, wenn du nicht das Selbstvertrauen hättest, zu wissen, dass du das Spiel noch drehst oder drehen kannst, ich glaube, dann wird man automatisch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, ja, nervöser und dann handelst du wahrscheinlich nicht mehr genauso, wie du jetzt handelst. Die Jungs wissen, dass egal, ob es 80. Minute ist, dass die noch zwei Tore schießen können. Und ich glaube, das beruhigt einen ja auch so ein bisschen. Und demnach spielen die halt dann das Spiel komplett vernünftig zu Ende, ruhig. Und ja, werden dadurch dann natürlich auch belohnt. Ne?
Ja, wie bewertest du insgesamt die Saison, das erste Mal bisher? Die haben ja aktuell eine unfassbar gute Serie. Ne?
Ja, spricht einfach für die Jungs. Also ich glaube, dass natürlich meines Erachtens die Regionalliga zu den anderen Regionalligern ein bisschen schwächer ist, sage ich jetzt mal. Aber auch hier muss man erstmal bestehen und auch hier muss man die Spiele gewinnen gegen Drochtersen-Assel, gegen Oldenburg, alle, ich sage jetzt mal, namhafteren Vereine und vor allem auch die Auswärtsspiele. Mhm. Wenn du in Lohne spielst oder jetzt am Wochenende oder in Jeddelo spielst, das sind ja für mich jetzt keine Stadien, das sind ja Sportplätze. Und dann ist es natürlich Eigenmotivation auch ein bisschen gefragt, nicht vor 8.000 zu spielen, sondern nur vor 1.000 oder vor 500. Und die Bedingungen sind ja auch ganz, ganz anders. Und ich glaube, das war in den letzten ein, zwei Jahren bei Meppen immer so ein bisschen das Problem, dass auswärts ein bisschen gehapert hat. Zu Hause grundsätzlich ein Stück weit alles gewonnen wurde. Mhm. Und dieses Jahr haben sie es hinbekommen, einfach ja auch auswärts Punkte zu holen, geduldig zu spielen und dann auch ja, wie in Schöningen einzeln zu gewinnen. Ich glaube, das ist am Ende ein Stück weit das, was sie auch einfach ausmacht.
Ja, ich erinnere mich an das Frühjahr in der ersten Regionalliga-Saison nach dem Drittliga-Abstieg. Da haben sie relativ kurz hintereinander zweimal in Hamburg beim Eimsbütteler TV und dann gegen den HSV 2 auf der Anlage beim Eimsbütteler haben sie zweimal 0-0 gespielt, wenn ich das jetzt aus Erinnerung richtig weiß. Ja, das sind dann so Spiele, wo man dann einfach 4 Punkte liegen lässt, ne?
Ja, genau, das sind ja einfach, ne? Also ich glaube, dieses Jahr war es ja, glaube ich, auch so, dass sie in Pauli ja, glaube ich, auch.
In Pauli und in Altona.
Genau, dass das mal passiert. Ja, keine Frage, das ist einfach so. Das ist Fußball, aber ich glaube, dass das in der vorigen Saison oder in den letzten 2 Jahren dann viel zu häufig war, um dann am Ende die Spitzenmannschaft zu sein, die sie meines Erachtens jetzt sind. Und demnach ja, steht meines Erachtens nicht mehr viel im Weg.
Gibt es für dich in der Mannschaft so eine Art Unterschiedsspieler, der in gewissen Momenten vorangeht?
Ja, die Spiele, die ich jetzt beobachtet habe, ist natürlich ja grundsätzlich, klar, wenn man jetzt Schmidt sieht, der außen viel 1 gegen 1 geht, ob es Ulbrich ist, der ja eine enorme Präsenz hat, der, ja, ich glaube jetzt mittlerweile
ja, über 20
ja. Saisontore hat, so einen Spieler brauchst du. Echt, der ist vergleichbar wie Benny Gitt damals. Und demnach muss ich sagen, hast du halt eine vernünftige Achse, ob es Senga oder Zehe ist, die auch Ruhe reinbringen mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Alter. Fedel, der hinten immer grundsolide und gut spielt. Ja, ich glaube, mit Spreckelmeier, ja, kriegen die das da sehr, sehr gut hin. Und demnach würde ich tatsächlich sagen, kann man da jetzt keinen explizit rausnehmen. Ich glaube, dass es das ganze Team ist, was einfach funktioniert. Es sind kleine Parallele da zu 2016/17 vom Teamgefüge, vom Mannschaftsgefüge, das, was man so mitbekommt. Also bin jetzt auch nicht mehr ganz so in der Materie drin, aber das, was man mitbekommt, ist einfach so, dass das schon ein Teamgeist ist und ein Teamgefüge ist. Und ich glaube, so habe ich es 2016 erlebt, ist das der ausschlaggebende Punkt. Du kannst die besten Spieler haben, wenn das Team funktioniert und Team passt, dann kannst du jeden schlagen. Ich glaube, kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf zu, wir waren nicht die beste Mannschaft in der Relegation, beziehungsweise von den Namen her.
Mhm.
Aber wir haben es am Ende mit dem Teamgeist, mit dem Teamgefüge einfach hingekriegt, diese zweimal 90 Minuten plus Verlängerung dann für uns zu entscheiden.
Ich finde, du hast vielleicht noch Torben Deters vergessen.
Genau, der, ja.
Der, mit dem hast du auch, bist ja zusammen aufgestiegen vor 9 Jahren. Der hat ja, bringt ja nochmal, hat jetzt ein bisschen was gesehen in seiner Karriere mit zweite Bundesliga und so und dritte Liga. Und er bringt natürlich auch nochmal diese Emsland-Note mit rein.
Genau.
Das ist ja, natürlich wahrscheinlich auch für die Mannschaft, aber auch für Fans, für Verein wichtig, ne?
Ja, klar. Das ist, Torben ist halt, ich weiß noch, als wir damals zusammen gespielt haben, war es so, dass er ja nicht ganz so viele Spielminuten immer gehabt hat.
Ja.
Aber seine Entwicklung, die er jetzt getan hat, ob es Lüneburger SK war, dann Preußen Münster, ja, ist für mich herausragend. Und man sieht einfach die Qualitäten, die er hat. Und das war vielleicht damals so ein bisschen versteckt, wurde vielleicht nicht ganz so gesehen. Aber ja, am Ende ist er heute hier. Und ich glaube, dass, wie du schon sagst, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Ich will ihn nicht schmälern oder so. Ich hoffe, wenn er sich das anhört, ist er nicht sauer auf mich. Aber nee, also Tom ist da schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und einfach auch Identifikationsfigur, ne?
Ja, das stimmt. Ja, jetzt geht's am Samstag gegen den Bremer SV. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Klappt's mit dem Aufstieg oder klappt's noch nicht?
Ja, also das ist eigentlich nur noch eine Formsache. Also eigentlich wartet man ja nur noch drauf, dass irgendwie Oldenburg einmal patzt. Aber ich glaube, da ist dann tatsächlich der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, da kann man feiern. Also wir haben uns ja eben schon mal drüber unterhalten, dass natürlich die Ansetzung ein bisschen schwierig ist, dass man ja noch nicht ganz so dann nach dem Spiel sehen kann, ob man jetzt aufgestiegen ist oder nicht. Aber ja, ich glaube, wenn die Jungs, das habe ich zu Jonas auch schon gesagt, Fedel, wenn die Jungs sich auch einfach auf sich konzentrieren, dann geht da einfach gar nichts mehr schief. Also ich sehe da ganz, ganz wenige Punkte, wo sie noch, ja, wo sie einfach noch federn lassen können. Und demnach gehe ich davon aus, dass spätestens da einfach dann der Aufstieg klar gemacht werden kann.
Ja, das Schöne ist ja, der ist im Streich dieses Jahr direkt auf. Dieses Jahr gibt es in diesem Rotationsprinzip, hat die Regionalliga Nord das direkte Aufstiegsrecht. Vielleicht ändert sich das ja auch demnächst, aber das ist ein anderes Thema. 2017 war es ein bisschen anders. Da seid ihr erst Meister geworden mit 79 Punkten. Also war auch die höchste Punktzahl bisher seit der letzten Reform. Und aber ich musste dann noch in die Relegation, Aufstiegsrelegation gegen den SV Waldhof Mannheim. Ja, wenn du an die Spiele gegen Mannheim denkst, was gibt es ein Bild, was dir so als erstes in den Kopf schießt?
Ja, also was als erstes im Kopf schießt, ist eigentlich die Situation bei den, als Mirko Bohn den Elfmeter hingelegt hat, beim Elfmeterschießen, wo man gedacht hat, okay, es gibt eigentlich nur entweder haut er den in den Winkel oder der schießt ihn übers Stadiondach. Ja, ich gucke mir tatsächlich oft noch, gibt ja so eine Sequenz bei YouTube,
ja.
Das gucke ich mir tatsächlich oft noch an, weil ich einfach, weil es einfach schöne Erinnerungen sind. Und ich glaube, diese, wenn man über die Saison ja 79 Punkte holt, eigentlich gefühlt eine perfekte Saison spielt, sage ich jetzt mal, und dann am Ende nochmal in 2 Spiele muss, dann erhöht das den Druck ja nochmal viel mehr. Also in dem Moment hat man gar nicht so krass den Druck verspürt. Man hat es am Ende nach dem Aufstieg dann gemerkt, wie einfach die komplette Last abgefallen ist. Mhm. Weil am Ende hängen 2 Spiele, hängen so ein bisschen an einer kompletten Saison.
Mhm. Ich glaube,
da redet ja jeder drüber, ob es Pele Wollitz ist oder jeder findet das kacke.
Mhm.
So, demnach bin ich auch kein Freund davon, aber ja, ich hoffe, dass es sich irgendwann beändert. Aber es ist einfach so, dass die Spiele halt alles entscheiden und wenn ich jetzt zurückblicke, waren es gefühlt schöne 4 Tage mit viel, ja, alles, was eigentlich gefühlt schief gehen konnte, ob es Hinfahrt, Rückfahrt, waren es glaube ich 40 Grad, Klimaanlage ausgefallen im Bus. Wir saßen alle oberkörperfrei im Bus, haben geschwitzt ohne Ende.
Mannheim ist ja nicht um die Ecke, ne?
Genau, sind dann, ich glaube, 5, 6, 7 Stunden gefahren gefühlt. Das war schon, fing dann schon an. Dann sind wir nach dem Spiel, ja gut, das erste Spiel in Mannheim, war es ja dann auch noch so, Martin mit nach 45 Minuten mit Gelb-Rot runtergeflogen. Spielst du da in Unterzahl eine Halbzeit, knapp eine Halbzeit, weil ja dann, glaube ich, Nennhuber ja auch noch Gelb-Rot bekommen hat oder Rot. Und dann, ja, dann fährst du zurück und zwar, du weißt, 2 Tage später ist dann das entscheidende Spiel, ne? Und von Regeneration und irgendwie mal kurz darüber nachdenken war nicht viel. Und ja, dann ist halt mittwochs, ich glaube, das war ja Mittwoch, glaube ich, mittwochs abends, ist dann das Spiel. Und ja, ich glaube, dramatischer konnte man sich das gar nicht ausmalen. Also Verlängerung 0-0, Elfmeterschießen dann. Und als dann endlich zu Ende war, konnte man dann auch einigermaßen gut feiern.
Ja, ja, ich finde es einfach krass, dass dann so Zentimeter über eine ganze Saison, in der man Meister geworden ist, das ist ja eine
Entscheidung, ne?
Ja. Dass so Zentimeter dann über Glück und Pech und Sieg und Niederlage entscheiden
können. Ja. Und vor allem, wenn man ja dann noch sieht, dass Mannheim ja zu dem Zeitpunkt das zweite oder dritte Mal in der Relegation war.
Die waren vorher, glaube ich,
gegen Ödingen, glaube ich.
Gegen Lotte.
Oder Lotte, genau.
Gegen Lotte.
Ein Jahr später waren sie gegen Ödingen, glaube ich, war das dann, glaube ich.
Oder? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall ein Jahr vorher war es gegen Lotte. Lotte,
ja, genau.
Ein Jahr eher als sie aufgestiegen damals, ja.
Genau, und dann, wenn du das zweite Mal dann nicht hinbekommst, das ist schon enorm schwer und demnach bin ich einfach, ja, ich will jetzt keine Meister, sollten aufsteigen einfach.
Ja, einfach so. Das schreibe ich auch sofort, ja. Ne? Egal, wie die Regelung sein wird, aber das sollte gegeben sein, ne? Ich habe das Spiel damals im Fernsehen verfolgt und was mir so hängen geblieben ist, als dann der entscheidende Elfmeter dann war, wie Benny Giert mit auf einem Bein von der Mittellinie, und er war, glaube ich, der Erste, der da war,
ja,
darüber gesprintet ist. Er hatte sich ja, war ja verletzt. Das ist mir noch so hängen geblieben. Das fand ich damals.
Ja, ich glaube, das war, ich glaube, sein schnellster Sprint,
ja,
in der ganzen Saison. Also ja, ist immer witzig, wenn man dieses Video sieht, dass er da anfängt, humpelnd über den Platz zu sprinten. Aber ja, man sieht einfach, dass es, ja, nochmal darauf zurückzukommen. Benny verletzt sich ja dann auch noch, glaube ich, 2 Wochen vor Relegation. Dann kommt Frankie rein und ja, macht das genauso gut. Und darauf nochmal hinaus, dass das einfach vom Teamgefüge einfach sehr, sehr gut gepasst hat.
Ja. Du hast damals keine Elfmeter geschossen. Wie kam das denn? Wolltest du nicht? Oder?
Ja, ich war noch relativ jung. Ich glaube, da war ich ja...
Ich meine 21.
21, ja. Da habe ich grundsätzlich erstmal gewartet, dass andere was machen oder andere sagen, komm, ich schieße den wohl. Ja, da hatte ich noch nicht die Eier zu.
Also du hast erstmal den älteren
Führungsspielern, genau,
sag ich mal so, den Vortritt gelassen.
Irgendwann wäre es ja auf mich zurückgefallen, aber ich glaube tatsächlich, dass gefühlt vor mir Daniel Fehring sogar noch geschossen hätte. So, war ich ganz froh, dass andere die Verantwortung übernommen haben und ja, wer weiß, was passiert wäre, aber so ist alles gut gelaufen.
Ja, es ist so gelaufen, wie es sein sollte, aus Mappener Sicht. Gab es für dich Mitspieler, wo du sagen würdest, okay, hätten wir den nicht gehabt, dann wären wir nicht aufgestiegen damals?
Boah, schwer zu sagen. Also ich würde da jetzt prinzipiell keinen irgendwie extra rausnehmen. Klar, man muss einfach sagen, Benny Gürt hat vorne die Tore gemacht. Der stand da immer richtig. Und dann war Mirko Born, der, ich glaube, zu dem Zeitpunkt irgendwie an die über 30 Assists hatte.
Ja, also Wahnsinn.
Oder Scorerpunkte.
Wahnsinn-Saison gespielt.
Genau. Aber auch Thilo Leugas, Jovan Vidovic, ich glaube, Dennis Geiger. Ich kann, glaube ich, alle, ja, ich will da gar keinen, drum geht das, bevor ich ihn wieder vergesse. ich will da gar keinen irgendwie vergessen. Also,
ja.
Und auch gar keinen rausnehmen, weil das einfach für uns, wir waren einfach ein Team. Ob es jetzt das Team an sich, an den Spielern war oder halt auch mit dem Trainerteam zusammen. Daniel Fehring hatte einen riesen Anteil daran, dass ja, dass wir aufsteigen. Also das hört sich immer ein bisschen blöd an, aber er war das Bindeglied zwischen Christian, Mario und uns. Und auch in schwierigen Phasen, die wir dann mal hatten, gerade so nach dem ersten verlorenen Spiel in Wolfsburg, nach, glaube ich, 10. Spieltag war das ja, glaube ich, macht das ja auch immer ein bisschen was ein mit der Mannschaft. Und egal, wo es war, Daniel hat sich um alles gekümmert. Der war für die Spieler da. Und demnach, ich glaube, ist das ein sehr, sehr großer Faktor, dass Daniel zu dem Zeitpunkt bei uns gewesen ist. Ja.
Du hast gerade schon mal angesprochen, diese Parallelen, dass zu vor 9 Jahren zu der Mannschaft und der heutigen Mannschaft gibt. Ich fand, es gibt aber auch einen Unterschied. Und zwar, das hast du auch schon eigentlich richtigerweise gesagt, ihr seid nicht als die favorisierte Mannschaft, glaube ich, in die Saison gegangen. Ne?
Ja, genau.
Ich glaube, vor der Saison hat der SV Meppen, glaube ich, bewusst die Entscheidung getroffen, wir gehen zurück zum Feierabendfußball.
Genau.
Und dann habt ihr diese 10-Spiele-Serie, 10-Siege-Serie da gestartet. Das war dieses Jahr ein bisschen anders, weil die Mannschaft stark verstärkt wurde und es irgendwo klar war, dass sie oben mitspielen, also zumindest kann, ne, und zu den Favoriten gehört. Ne? Würdest du das so ähnlich sehen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass man, ich sag mal, die Truppe oder den Verein 2016-17 mit dem Verein jetzt und dem Aufstieg halt gar nicht, das sind keine Parallelen.
Ja.
Wir hatten einfach strukturell, war es ja damals viel, viel schlechter aufgebaut.
Ja.
Wir mussten grundsätzlich uns alles selber erarbeiten.
Hm.
Also ich will jetzt nicht sagen, na klar, der Verein hat sich weiterentwickelt.
Hm.
Der Verein ist größer geworden. Aber wenn wir überlegen, erster Spieltag Braunschweig 2, 700 Zuschauer.
Hm.
Und dann wurde es von Mal zu Mal immer mehr. Ich weiß, mittwochs abends gegen Lüneburg 2-1 gewonnen. 3.500 Zuschauer.
Mhm.
So, und das hört sich mal blöd an, aber ich glaube, das Team, was da zu dem Zeitpunkt da war, hat das Ganze so ein bisschen den Startschuss gegeben und mit den Jahren haben wir das aufgebaut. Das, was sie jetzt haben, gar keine Frage, haben die Jungs natürlich sich auch erarbeitet,
mhm.
aber für mich tatsächlich ist die Grundlage schon da, dass seit 2016 wir das so ein bisschen mit aufgebaut haben. Also ich kann viele, viele Beispiele nennen. Kabinentechnisch, Physio. Daniel hat sich damals Physio, Athletiktrainer, der hat alles gemacht.
Mhm.
So, heute haben wir, gibt es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Leute da arbeiten, aber einige mehr, die sich speziell um einzelne Kategorien kümmern. Ne? Demnach ist es für mich ein anderes Ding. Also für mich ist es einfach, dass...
Eine andere Basis.
Ja, genau, genau.
Ja, ja.
Also jetzt sind sie Favoriten, vor der Saison schon gewesen. Damals waren wir es nicht, weil wir Feier am Fußball hatten oder angeordnet wurde. Und demnach, ja, ist es einfach so, dass ich das jetzt ein bisschen anders sehe.
Ja. Ihr habt es ja trotzdem geschafft, trotz Feier am Fußball.
Ja, ja.
Dann hat Mirko Born... den Elfmeter dann gemacht. Wie lange ging die Party eigentlich danach? Beziehungsweise gibt es irgendwie eine Geschichte, die du heute mit etwas Abstand natürlich erzählen kannst?
Also die Party ging lange. Ich weiß, dass ich kann dir nicht genau sagen, wann ich nach Hause gekommen bin. Das Einzige, was ich sagen kann, dass wir morgens um 9 Uhr uns im Teelicht getroffen haben und schon die Jägermeister getrunken haben. Benny, Mirko, ich weiß gar nicht, da waren noch 2, 3 andere. Ja, die Tage oder die zwei, drei Tage gingen so unfassbar schnell um, weil man irgendwie A, es nicht so richtig realisieren konnte, dass man es jetzt endlich geschafft hat und B, einfach man so voller Vorfreude war, dass man einfach zu viel Alkohol getrunken hat. Ne? Also ich glaube, dass die Tage, wo wir dann auch nach Mallorca geflogen sind und da noch 2, 3 Tage gefeiert haben. Ich brauchte danach auf jeden Fall eine Infusion, weil es mir nicht ganz so gut ging. Aber ja, ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass man da kein explizit was rausnehmen kann, wo man sagen kann, das war ist jetzt hängen geblieben.
Okay.
Also man denkt schon oft darüber nach und am Ende ist es auch so, dass man sich gerne auch noch mal die 2, 3 Tage hineinversetzen würde oder es nochmal erleben würde. Aber Ich muss tatsächlich sagen, um auf die Parallelen nochmal zu kommen, was der Unterschied zwischen dem der Mannschaft 2016-17 und dieses Jahr ist, wir haben halt damals unfassbar viel Alkohol getrunken. Das ist tatsächlich, das muss man sagen. Also ich glaube, nach jedem Auswärtsspiel, nach jedem Heimspiel waren wir fast mit der kompletten Mannschaft in der Stadt. Das ist tatsächlich, das, was, wenn ich mich mal zum Beispiel mit Dennis Geiger noch unterhalte, was uns halt da auch einfach ausgemacht hat. Also wir waren, ich will jetzt nicht sagen Thekentruppe, aber wir waren da sehr, sehr gut am Glas.
Ja, war eine andere Zeit, ne? Also es ist ja auch schon fast 10 Jahre jetzt her, ne?
Ja, richtig.
Da hat sich ja auch dann bei den Spielern, bei der Spielergeneration ja auch was getan, ne?
Richtig.
Die sehen das heute dann alles ein bisschen anders, ne?
Ja, genau.
Hast du denn noch, oder zu wem, also hast du noch Kontakt zu den ehemaligen Mitspielern oder auch zu irgendeinem besonderes Verhältnis?
Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht's weiter.
Nach dem Rasenschnack ist vorm Projekt. Und wenn du etwas vorhast, sei es eine neue Terrasse, einen Gartenzaun oder einfach mal klar Schiff machen im Schuppen, dann schau bei uns im Hagebaumarkt Mayrose in Meppen und Haaren vorbei. Dort findest du nicht nur das passende Material, sondern auch ehrliche Beratung von Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Ob großes Vorhaben oder kleine Reparatur, wir unterstützen dich dabei, dass es gelingt. Zuverlässig, nah und ohne Umwege. Einfach machen. Hagebaumarkt Mayrose. Zusammen geht das.
Ja, besonderes Verhältnis ist tatsächlich Benny. Also, auch wenn das natürlich jetzt immer so ein bisschen schwierig ist, aber wir telefonieren oft. Wir waren zum Beispiel auch auf dem Junggesellenabschied von Benny. Noch mit Granner auch noch dabei. Und Dennis Geiger zum Beispiel. Dennis Geiger ist auch so einer, mit dem, wo wir ab und zu mal mit den Kindern was machen. Und am meisten Kontakt habe ich tatsächlich zu Daniel. Dem habe ich noch sehr, sehr guten Kontakt. Bin sehr, sehr gut im Austausch mit ihm. Gerade jetzt, was meine Laufbahn jetzt im Trainerbereich angeht, ist er natürlich auch noch eine Komponente, wo ich sagen kann, da kann man auch noch viel lernen. Aber ja, das schwächt ja einfach ein bisschen ab immer, ne? Klar. Also die Leute gehen ihre eigenen Wege, wie du schon sagst, 10 Jahre her. Aber ob es Thilo ist, wenn man sich sieht, freut man sich immer extrem, die Leute wiederzusehen. Und wenn es so ein bisschen klappt, versuchen wir auch immer irgendwie so ein bisschen so einen Termin auszumachen, wo man Aufstiegshelden so ein bisschen sich nochmal zusammentrifft. Aber der eine wohnt da, der andere wohnt da, ist einfach schwierig, da einen Termin zu finden, ne?
Ja, das glaube ich. Ja, und Gaps nicht zu vergessen, ne?
Ja, genau. Ja.
Der ist ja noch hier.
Ja.
Und mit dem du natürlich dann sprechen wir gleich noch drüber. Und dann im Sommer in Haaren startest als Trainer. Nach dem Aufstieg habt ihr dann 3 Jahre hier in Meppen, hast du mit dem SV Meppen 3 Jahre hier in der dritten Liga gespielt. Wenn du auf diese 3 Jahre zurückblickst, wie hast du ihr erlebt?
Ich würde da erstmal sagen, dass die schönsten 3 Jahre waren oder 4 Jahre mit der Regionalliga-Saison. Es war natürlich am Anfang erstmal neu. Also das Ganze kennenzulernen, die langen Fahrten, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich glaube, dass wir bis auf eine Saison auch sehr, sehr erfolgreich waren. Eine Saison war ja so ein bisschen, wo man gesagt hat, da waren wir im unteren Bereich, sage ich jetzt mal, aber sonst konnten wir uns immer gut beweisen. Und es bleiben einfach so ein paar Spiele im Hinterkopf, ne? Ob es gegen Uerdingen, wo wir, glaube ich, 2-1 zurückliegen, wo wir noch 3-2 gewinnen, wo Proschi den Elfmeter noch reinmacht. Dann das Spiel gegen Bayern München 2, als wir 3-1 zurücklagen, 5-3 gewonnen haben. Es sind einfach ein paar Spiele, die einfach im Kopf bleiben. Und demnach blicke ich auf, immer so ein bisschen Weinen und Lachen im Auge zurück, aber denke gerne danach da zurück.
Mhm. Ja, du hast dich dann ja auch sozusagen ein bisschen ins Schaufenster gespielt, hier in Meppen, bis dann 2020 im Sommer zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt, die damals auch Drittligist waren, ne? Richtig? Ja, wolltest du da nochmal den nächsten Schritt gehen, mal was anderes noch sehen oder was waren so die Gedanken hinter dem Wechsel?
Ja, die Gedanken, da bin ich ganz ehrlich, ist natürlich so, Fußballer hat natürlich auch eine begrenzte Zeit und am Ende ist es so, hatte dann der 1. FC Kaiserslautern dann angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, zu ihm zu wechseln. Jeder, der irgendwie ein Stück weit ein bisschen mit Fußball vernetzt ist, ist Kaiserslautern natürlich ein großer Name.
Ja.
Und das Stadion, die Fans, das ist natürlich was ganz, ganz Großes, sage ich jetzt mal. Ne? Und demnach ist es einfach so, dass man dann überlegt hat. Und ich habe mir auch sehr, sehr schwer getan. Ich glaube, ich habe schon ein paar Wochen gebraucht, um eine Entscheidung zu finden, weil die Zeit war einfach, ja, Meppen ist zu dem Zeitpunkt mein Herzensverein gewesen oder es ist grundsätzlich auch immer noch. Und ja, hab dann für mich den Entschluss gefasst, den nächsten Schritt zu machen. Weil es natürlich auch eine finanzielle Ausgangslage war, die für mich ein Stück weit auch wichtig war.
Mhm.
Wie ich schon gesagt habe, wir haben nur einen gewissen Zeitraum und da muss man auch versuchen, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, sage ich jetzt mal. Dazu halt einfach, dass der Verein einfach auch, ja, ein großer Verein war. Und ja, war eine wilde Zeit in Kaiserslautern. Mit vielen Trainern, die ich hatte.
Dafür ist Kaiserslautern auch bekannt, ne?
Ja, genau. Das ist leider tatsächlich so. Mit viel, gerade wo ich gekommen ist, mit der Insolvenz. Ich glaube, in der Saison hatte ich 3 Trainer. Und jeder weiß, wie es im Fußball ist. Nicht jeder Trainer mag dich.
Mhm.
Nicht jeder Trainer schätzt dich. Und dann geht's halt so ein bisschen drunter und drüber, ne? Und Verletzungen haben mich auch so ein bisschen eingeholt. Der Sehnenabriss und wenn man so ein bisschen Fazit zieht, hätte ich eher nicht nach Lautern gehen sollen und hätte weiter hier Meppen bleiben können. Aber
hinterher ist man immer schlauer.
Hinterher ist man genau immer schlauer und es hat mich auch geprägt, egal ob im positiven oder negativen Sinne. Aber grundsätzlich bin ich menschlich einfach gewachsen, einfach weitergekommen, habe natürlich auch ein bisschen was Schönes gesehen, so vom Südwesten, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Und demnach ist immer so ein bisschen Zwiespalt.
Ja. Du warst dann 1,5 Jahre in Lautern, dann gab es im Winter 22, glaube ich, im Januar 22 die Leihe nach Rot-Weiß Essen. In die Regionalliga haben sie damals noch gespielt. War das so ein bisschen für dich so, ja, wieder Anlauf zu nehmen, so der Hintergedanke, oder?
Ja, genau. Also zu dem Zeitpunkt war ja dann Marco Antwerpen Trainer, wo ich bis heute sagen muss, sehr, sehr schwierig als Trainer finde, der dann gesagt hat, entweder du löst auf oder wir gucken, ob wir eine Ausleihe finden.
Mhm.
Und dann war ja zu dem Zeitpunkt Christian Neidhardt
in Essen, ja.
In Essen, genau. Hatte bis dato immer noch guten Kontakt zu Christian und so kam das dann und ich wollte einfach wieder spielen, war zu dem Zeitpunkt auch nicht in einer guten Verfassung, weil ich einfach nicht viel gespielt habe und auch nicht so ein bisschen so vernünftig auf mich geachtet habe dann hat das natürlich ein bisschen in Essen gedauert, ein paar Spiele und irgendwann war ich dann so ein bisschen an meiner alten an meinem alten Limit und konnte dann auch meinen Teil dazu beitragen, dass wir damals mit Essen halt dann auch in die dritte Liga aufgestiegen sind. Ne? Muss tatsächlich sagen, das halbe Jahr habe ich sehr, sehr genossen.
Mhm.
Ich hatte auch dort viele, viele gute Mitspieler, viel, viel Spaß gehabt und war ein Stück weit nach den 4 Jahren Meppen die zweitschönste Zeit, sage ich jetzt mal, wenn man das so nennen kann. Und bin dann wieder zurück nach Kaiserslautern.
Ja, vielleicht noch kurz, Christian Neidhardt wusste natürlich auch, was er an die hatte, wenn er dich holt. Ne?
Hoffe ich zumindest.
Weil er dich ausmappen kannte.
Ja, richtig, genau. Ja. Also Christian war tatsächlich schon ein großer Faktor, warum ich dann zu Essen ausgeliehen wurde.
Ja. Hatte natürlich kleinen faden Beigeschmack der Aufstieg, weil Christian Neid hat ja, glaube ich, ein oder zwei oder drei Spieltage, zwei Spieltage vor Schluss freigestellt wurde.
Ja, genau. Es war ein bisschen schwierig. Also, ja, dafür sind andere verantwortlich, die das entscheiden müssen.
Natürlich.
Ich glaube, dass Christian, jetzt müsste ich kurz überlegen, ich glaube, in zwei Saisons 180 Punkte geholt hat. Also, der hat da schon gute Arbeit geleistet und demnach fand ich es auch bisschen schwierig, ihn zwei Tage oder zwei Spiele vor Saisonende rauszuschmeißen. Aber ja.
Ja, wenn man es von außen sieht, wirkt es einfach nur sehr seltsam. Ne?
Ja, genau.
Deswegen, ja. Ja, du bist dann, hast du schon gesagt, dann zurück nach Lautern, zu dem Zeitpunkt waren sie dann Zweitligist.
Genau, die sind auch in dem, ja.
Genau, und dann hast du die Sommervorbereitung da erstmal mitgemacht oder wie war das?
Boah, es war schwierig. Also, als ich noch in Essen war, hat Kaiserslautern mich da angerufen und meinte, ich werde erstmal freigestellt.
Ja.
Ich sollte mir doch einen neuen Verein suchen.
Mhm.
Da habe ich gesagt, ja, so einfach geht das leider nicht. Ich bemühe mich. Ja, und dann war ich erstmal bis zum 30.06. freigestellt. Und dann kurz vorm 30.06. haben sie mich dann nochmal für, ich glaube, 14 Tage freigestellt, weil sie dann ins Trainingslager gefahren sind, ich nicht dabei sein sollte.
Ja.
Und als das dann so ein bisschen vorbei war, bin ich dann, bin ich nach Kaiserslautern gefahren. Hab dann, zu dem Zeitpunkt war Dirk Schuster Trainer, wieder ein neuer Trainer. Dann lief das alles ein bisschen kurios ab. Also es wurde mir gesagt, dass ich normal mittrainieren kann, bis ich einen neuen Verein finde. Ende vom Lied, ich bin jeden Tag gelaufen, habe meine Runden gedreht und durfte dann teils manchmal mit der Mannschaft mittrainieren. Aber die meiste Zeit habe ich in Laufschuhen verbracht und mit einem Reha-Trainer. Das ging dann, glaube ich, irgendwie so ein, zwei Wochen. Und dann war ich sehr, sehr froh, dass Heiner Beckmann angerufen hat, weil ich mir das zu dem Zeitpunkt schon gewünscht habe, dass es wieder so klappen könnte. Und war für mich dann auch ein Lichtblick, als Heiner mich angerufen hat und gesagt hat, ey, es gibt eine Möglichkeit, dass wir dich wieder zurückholen können. Ne?
Ja, und dann das war dann unter Stefan Krämer, ne? Richtig?
Genau, genau.
Ja, ja. Da bist du dann zurück nach Meppen gekehrt. Wie hat sich das angefühlt dann nach, muss ich kurz rechnen,
bisschen über zwei Jahren
dann wieder hier im Emsland zu sein?
Ja, es hat sich gut angefühlt. Es hat so ein bisschen wie nach Hause kommen angefühlt. Also ich glaube tatsächlich, dass das ja immer für Außenstehende oder Fans auch ein bisschen schwierig ist, das alles so ein Stück weit ein bisschen nachzuvollziehen, alles, was in einem vorgeht, wie die Gedankengänge sind. Für manche gibt es dann gefühlt den Söldner, der dann wegen finanziellen Mitteln oder keine Ahnung was wechselt. Aber so habe ich mich tatsächlich nie damit befasst. Als ich hierher gekommen bin, war die Resonanz natürlich auch sehr, sehr groß. Ich habe mich gefreut, dass die Leute sich freuen, dass ich wieder da bin. Ich glaube, das liegt auch einfach ein bisschen daran, dass meine Art einfach entspannt ist, dass ich so bin, wie ich bin einfach. Dass ich auch mal gerne noch in der Kneipe, in der Stadionkneipe bis 3-4 Stunden nach dem Spielende da war. Und zudem war tat die Saison natürlich sehr, sehr weh, ne?
Ja, am Ende stand dann der Abstieg fest, ne?
Genau, genau. Ja. Ja, es war eine kuriose Saison, weil man eigentlich vom Spielermaterial eine gute Mannschaft hatte, aber man es irgendwie Spieltag für Spieltag nicht auf den Platz bekommen hat. Und man sitzt dann in der Kabine und philosophiert darüber, was man besser machen kann, was man vielleicht verändern kann oder wie wir aus so einem Loch kommen, aber. Ich glaube, man sieht das an vielen Vereinen oder an vielen Vereinen, die in so einer Situation ist, dass es halt einfach nicht so einfach ist, dass es nicht so ein so ein Fingerschnitzen ist und jetzt drehen wir die Kugel um und jetzt spielen wir auf einmal einen anderen Fußball.
Ja.
Das ist einfach sehr, sehr schwierig und demnach ist es tatsächlich auch schwierig, Leuten das zu vermitteln. Also wie oft standen wir vorne am Zaun und mussten uns einiges anhören, zu Recht auch, so einen gewissen Plan oder konnte man den ja gar nicht mitgeben. Weil man hat irgendwie Spieltag für Spieltag das Beste versucht rauszuholen, aber es hat am Ende dann nicht gereicht. Und als es dann soweit war, wo man dann wusste, man ist abgestiegen, dann ich persönlich habe mich da schon sehr, sehr geschämt für und habe mich auch sehr schlecht gefühlt darüber, weil ja man ja irgendwie auch das Ganze mit aufgebaut hat. Und jetzt war man einfach auch ein Teil dabei, dass das so ein bisschen zum Einstürzen gebracht hat, sage ich jetzt mal, ne? So hart es klingt, sage ich jetzt mal.
Ja, 2017 aufgestiegen.
Genau.
2023 war es dann ja im Sommer. Da haben wir also 6 Jahre dann, waren dann...
Für die Katze so ein bisschen.
Ja, klar, ne? Ja, für dich ging es dann nach dem Abstieg in Meppen nicht weiter. Bist dann nach Oberhausen gewechselt. Wie kam das zustande?
Ja, es...
Wärst du gern geblieben, sagen wir mal so?
Ja, schwierige Situation. Zu dem Zeitpunkt war ja Ernst der Trainer.
Mhm.
In der Saison, wo wir abgestiegen sind, hatte ich tatsächlich den einen oder anderen Disput mit Ernst, weil er für mich tatsächlich ein unfassbar schwieriger Charakter ist und ein Mensch, der ja nicht ehrlich ist. Ich möchte da auch gar nicht so um den Reißenball drumherum sprechen. Also, und demnach habe ich mir schwer getan, was ich jetzt mache. Also bezüglich, ich hatte das Angebot von Oberhausen, aber mein Herz war immer noch irgendwie, ich will eigentlich hier bleiben. Und dann habe ich tatsächlich sehr, sehr viel überlegt, viel getan und bin dann Zusammenhang mit Maxi David, der ja zu dem Zeitpunkt Physiotherapeut war, saß ich montags abends bei ihm zu Hause mit einem Wein und dann haben wir gesagt, okay, ich gehe morgen früh zu Ernst ins Büro, sag Ernst, ich bleibe. Was man dazu auch noch sagen muss, ist, dass das Angebot, was Meppen mir damals bereitet hat, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht ausgereicht hat. Ich war zu dem Zeitpunkt Familienvater, zweifacher Familienvater. Das war einfach schwierig, also das alles zu kombinieren. Demnach haben, wie gesagt, Maxi und ich uns zusammengesetzt, haben da ja eine gute Basis gefunden, wo ich sagen konnte, okay, damit bleibe ich auf jeden Fall hier.
Mhm.
Und dann bin ich halt dienstags morgens zu Ernst hoch und habe ihm das mitgeteilt. Hatte zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, das wird gut, das kann gut werden, das klappt. Und dienstags abends hat er dann geschrieben, dass ich doch nicht Teil der Mannschaft sein kann, weil sie andersweitig auf der Position besetzt sind. Habe ich gesagt, okay, muss ich akzeptieren. Dann mittwochs halt grundsätzlich da in Oberhausen unterschrieben. War dann auch froh, dass ich da dann eine Entscheidung hatte. Und im Nachhinein hat sich halt rausgestellt, dass Ernst das gar nicht mit dem Vorstand besprochen hat, sondern das alleine entschieden hat. Und demnach war ich sehr, sehr sauer auf ihn.
Mhm.
Weil ich glaube, dass vielleicht von Vorstandsseite aus vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen wäre, da eine Einigung zu finden. Wenn eine Person das alleine entscheidet und dann auch noch ein Stück weit ein bisschen lügt, damit habe ich halt ein sehr, sehr großes Problem. Und da fing das schon an, dass ich nicht gut auf ihn zu sprechen war. Und wenn man dann Meppen noch ein bisschen mitverfolgt, die Situation in Jeddelo hatte ich jetzt groß keinen Einfluss drauf, sage ich jetzt mal. Aber bin ja selber Spieler zu dem Zeitpunkt und mir und eine Mannschaft dann so im Stich lassen kann. Am Ende hat er die Animateure ja geholt, wie er es gesagt hat. Also hat er ja den größten Fehler gemacht. Und man hat ja dann im Nachhinein auch gesehen, dass die Jungs performen konnten. Mhm. Also bin ich der Meinung, lag es nicht an den Jungs, sondern lag es eher an ihm. Und das hat das Fass dann nochmal ein bisschen zum Überlaufen gebracht, wo ich gesagt habe, der Mensch ist für mich sehr, sehr schwierig zu behandeln.
Ja. Wäre es gerne geblieben, hätte es sozusagen nach dem Abstieg sozusagen gerne am Wiederaufbau oder dass man vielleicht wieder dahin kommt, wo man hergekommen ist, wieder, also hätte es gerne mitgeholfen.
Ja, hundertprozentig. Also das war für mich dann, als ich dann alles beschlossen habe und für mich keine Bauchschmerzen hatte, habe ich gesagt, hundertprozentig. Also und wenn man das einfach so ein bisschen sieht, glaube ich, dass ich, keine Ahnung, wahrscheinlich heute vielleicht sogar noch gespielt hätte. Weiß man nicht, also was körperlich angeht. Aber grundsätzlich wäre Meppen mein letzter Verein gewesen, wo ich dann meine Laufbahn beendet hätte, ne?
Ja.
Aber ja, das ist Fußball. Man kann nichts planen. Und demnach bin ich einfach der Meinung, dass alles so kommt, wie es kommt.
Bis in Oberhausen warst du, glaube ich, relativ viel verletzt, dann hast nicht so viel gespielt und bist dann noch zur Eintracht Nordhorn gewechselt. Spielst du da eigentlich noch? Oder ich habe gehört, du hast deinen Vertrag aufgelöst. Wie ist da die Situation gerade?
Ja, genau. Also genau, ich hatte mir in Oberhausen an das Syndesmoseband gerissen. Da war ich dann, glaube ich, 6 Monate raus. Und dann überlegt man ja auch, man ist ja dann noch nicht mehr so jung. Und dann überlegt man, wie geht das Ganze weiter? Und dann habe ich wo ich dann verletzt war, habe ich dann überlegt, was mache ich nach meiner fußballerischen Laufbahn? Und habe mich ja dann beworben bei der Justiz hier in Meppen, bei der JVA Meppen. Und dann nahm das so ein bisschen seinen Lauf. Und als ich dann wusste, okay, ich bin angenommen worden, dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist fertig mit Fußball. Also hauptberuflich Fußball.
Ja,
Und konzentriere mich jetzt auf neue Aufgaben und auf spannende Aufgaben. Und habe dann nebenbei, wie gesagt, mit Nordhorn ein Gespräch gehabt, wo ja dann Chris Hemmlein Trainer wurde, was auch grundsätzlich ein Stück weit auch ein sehr, sehr guter Grund ist, warum ich da auch dahin gewechselt bin, weil ich mit Chris ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Und und habe dann jetzt 1,5 Jahre dort gespielt, den Aufstieg in die Landesliga mitgenommen. Und jetzt vor kurzem ist es einfach schwierig. Also der Verein ist vom Strukturellen her ein guter Verein, sind viele gute, nette Leute, habe ich viele ins Herz geschlossen. Aber es gibt halt immer ein, zwei, wo die so ein bisschen den Konstrukt so ein bisschen erschweren. Ja. Demnach, ich weiß nicht, wie Chris das jetzt erzählt hat, vielleicht im Podcast, ist es dann einfach so ein bisschen schwierig, mit Chris dann, wo der dann selbst so ein bisschen hingeschmissen hat, aber da eigentlich gefühlt kein Weg dran vorbei ging, weil da einfach zu viele Leute Mitspracherecht haben oder eine Person zu viel Mitspracherecht hat. Und das hat mir dann einfach auch nicht mehr gefallen. Mhm. Und zu dem Beruflichen, weil ich ja jetzt auch gerade in meiner Endphase in der Ausbildung bin, die Kinder am Wochenende und allen drum und dran haben mir dann gesagt, okay, das passt einfach nicht mehr. Und dann haben wir, ich glaube, vor 3-4 Wochen dann den Vertrag aufgelöst. Und so konnte ich dann grundsätzlich mich jetzt erstmal auf meine ganzen Klausuren vorbereiten. Wenn man älter wird, ist es ja auch nicht mehr ganz so einfach.
Ja, das stimmt, ne? Man kann besser lernen, wenn man ein bisschen jünger ist.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, und du musst dich natürlich auch noch auf deine angehende Traineraufbahn jetzt vorbereiten. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Du übernimmst ab Sommer zusammen mit Marcel Gebers dann den TuS Haaren, Emsland-Ligist. Da sieht es ja gerade sehr, sehr gut aus, dass sie in Klasse halten. Oder ist es schon durch? Ich weiß jetzt gar nicht.
Nee, durch ist es noch nicht, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Also wir haben jetzt, glaube ich, 6 Spiele hintereinander gewonnen.
Ja, deutlich teilweise.
Deutlich, genau. Ja. Also die machen einen großen Schritt, dass sie die Klasse halten. Da bin ich auch sehr froh drüber. Ich durfte jetzt mit Marcel unter der Woche die Jungs mal kennenlernen. Super Typen, alle. Ich freue mich sehr, sehr auf die Aufgabe. Ich freue mich darauf, dass ich das auch mit Marcel machen kann. Marcel war so ein bisschen der das Ganze so ein bisschen auch initiiert hat. Ich bin gespannt. Sind viele neue Aufgaben. Man merkt es jetzt schon in der Vorvorbereitung, worauf man jetzt alles achten muss. Jetzt ist man nicht mehr der typische Spieler, der einfach wartet, bis der Vorbereitungsplan kommt und gut ist. Jetzt muss man das alles vorbereiten.
Aber da hast du natürlich mit Gaps natürlich einen super Planer, der kennt das ja.
Richtig,
Der weiß ja Testspiele, Feinmann etc. pp., wie das alles funktioniert. Ne?
Ja, mit Gaps hat man da schon eine gute Kompetenz und ich glaube, wir gleichen uns da sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf die Aufgabe und bin wirklich gespannt, was wir da aus den Jungs noch rausholen können und wie erfolgreich die Saison dann wird.
Bist du denn nur an der Seitenlinie oder hast du auch noch, nimmst du auch noch mal Fußballschuhe mit in der Tasche mit?
Ich glaube, diese Frage kam, glaube ich, bestimmt
tausendmal
gefühlt. Ja. Nee, also grundsätzlich ist es so, dass ich einfach keine Schuhe mehr schnüren möchte.
Okay.
Also ich habe mir schon immer gesagt, wenn ich mal Trainer werde, möchte ich nie Spielertrainer werden, weil für mich einfach, du hast 22 Spieler, so davon können eh nur 11 spielen und dann ein paar Leute sitzen auf der Bank. Und wenn du als Trainer dann noch spielst, die Jungs kommen unter der Woche, weil sie Bock haben, Fußball zu spielen. Die wollen am Wochenende ein Spiel haben, weil sie Bock drauf haben. Und dann setzt du dich da ein und spielst vor den Jungs. Das kann ich einfach nicht vereinbaren mit mir selber. Demnach habe ich klar kommuniziert, dass ich zu 99% die Schuhe nicht schnüre. Wenn es mal dazu kommen sollte, das ist aber auch kommuniziert, dass wir aus krankheitsbedingten, urlaubsbedingten oder wirklich nur relativ wenig sind, dann habe ich muss ich gucken, was mein Körper hergibt. Muss ich gucken,
wie viel der Tank ist.
Ja, genau. Muss ich gucken, was da grundsätzlich dann passiert. Aber dann könnte man sich das vielleicht einmal vorstellen so. Aber ja.
Im Normalfall nicht.
Im Normalfall nicht, genau.
Ja. Bist du denn, oder wie gehst du so dein Trainersein an? Bist du Kuppeltyp oder bist du eher so, willst du der harte Hund sein?
Nee, also man denkt da ja so ein bisschen drüber nach. Aber ich habe mir gesagt, ich bleibe einfach, wie ich bin. Und das hat mich in den letzten Jahren immer vorangebracht. Und demnach werde ich nicht der harte Hund sein. Ich bin gespannt, wenn es mal solche Situationen kommt, wo man mal durchgreifen muss oder auch mal ein bisschen lauter werden muss. Aber da sehe ich eigentlich grundsätzlich jetzt kein Problem. Ich werde eher der Kumpeltyp bleiben, weil am Ende sind wir ja auch nicht im Profibereich, sage ich jetzt mal, sondern wir sind in einer Hobbyliga, wo wir Spaß haben wollen, aber trotzdem auch ein bisschen was erreichen wollen. Ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen die Balance finden zwischen, komm, wir trinken heute ein Bierchen, aber auch so ein bisschen Respekt vor dem Trainerdasein haben. Ne?
Ja. Ja, ich glaube, eine gesunde Mischung, die könnte es dann am Ende ausmachen. Ne?
Ja.
Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Erstmal, bist du am Samstag gegen Bremer SV im Stadion?
Ich versuche es möglich zu machen, ja.
Ja.
Also, wie gesagt, ich bin ja gerade in meiner Endphase von meiner Ausbildung und jetzt sind im Wochentakt Klausuren. Da versuche ich ein bisschen was freizuschaufeln. Aber wenn es zeitlich passt, werde ich mit Sicherheit da sein.
Ja. Und was möchtest du den Meppner Fans vielleicht noch abschließend jetzt für den Saisonendspurt mit auf den Weg geben?
Ja, einfach genauso sein, wie sie jetzt auch sind. Also wenn ich im Stadion war, war immer super Stimmung. Ich glaube, auch wenn es vielleicht auch mal nicht ganz so spielerisch lief, sind sie trotzdem ruhig geblieben, haben die Mannschaft nach vorne gepeitscht und demnach kann man denen eigentlich gar nicht so viel aus dem Weg geben. Einfach genauso feiern wie oder anfeuern wie sie es jetzt auch machen. Und dann, wenn der Aufstieg geglückt ist, einfach genauso trinken wie 2016.
Alles klar, schönes Schlusswort, denke ich. Ja, das war Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast mit Marius Kleinsorge. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, Fans des SV Meppen. Und die nächste Folge gibt es dann in 2 Wochen. Und bis dahin wünschen wir eine gute Zeit.
Ja, danke. Ebenso.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Hagebaumarkt Mayrose. Gute Auswahl, starke Marken und echte Beratung. Direkt vor Ort in Meppen und Haaren. Kommt gerne vorbei, zusammen geht das.